Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident. Dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich unendlich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Denn heute erwartet dich ein Interview mit der einzigartigen und wunderbaren Stefanie Stahl, die Spiegel-Bestseller-Autorin ist von den Büchern Das Kind in dir muss Heimat finden und Jeder ist beziehungsfähig. Und wahrscheinlich kennst du vielleicht sogar schon die Bücher von Stefanie Stahl. Und du weißt schon so ein bisschen, was dich erwarten wird. Wir werden in diesem Interview darüber sprechen, wie du die Beziehung zu deinem inneren Kind heilen kannst, verbessern kannst, stärken kannst, inwiefern dein inneres Kind mit der Qualität von deinen Beziehungen heute zu tun hat und wie es dir gelingen kann, wirklich eine erfüllte Beziehung zu erschaffen, eine Beziehung, in der die Bindung und die Autonomie wirklich im Balance ist, wo du ein gesundes Selbstwertgefühl auch in dieser Beziehung mit dir selbst entwickeln kannst. Und dieses Interview ist voller, so wertvoller Inspiration, ja, wie wir es einfach schaffen können, erfüllt in unseren Beziehungen zu sein und warum wir manchmal miteinander gerade in Beziehung in solche Krisen geraten und woran das eigentlich liegt und wie wir uns daraus befreien können. Und ich glaube, dieses Interview sollte jeder Mensch einfach mal gehört haben. Insofern, wenn es dir auch gefällt, wenn du was daraus für dich mitnehmen kannst, dann teile es unfassbar gerne mit all den Menschen, die dir lieb und teuer sind. Und ja, bring dieses Interview gerne weiter in die Welt, weil ich glaube, umso erfüllter wir in uns selber sind und auch in unseren Beziehungen sind, umso glücklicher werden wir natürlich auch sein. Und genau darum geht es ja hier in diesem Podcast. Also ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit diesem Interview mit Stefanie Stahl. Und bevor es jetzt gleich losgeht, möchte ich mich an dieser Stelle bei dir bedanken für all diese wundervollen Rezensionen, die der Podcast mittlerweile hier auf iTunes hat. Ich falle jede Woche eigentlich fast vom Hocker, wenn ich sehe, wie viele neue Rezensionen dazu gekommen ist, mit wie viel Liebe ihr diese Rezensionen schreibt, was ihr schreibt und dafür einfach wirklich von Herzen danke. Ich weiß da immer gar nicht genau, wie ich das ausdrücken kann, wie dankbar ich dafür bin und wie sehr mich das berührt und wie sehr es mich auch motiviert, mit dem Podcast weiterzumachen. Und ja, und es hilft mir einfach total, diese Rezensionen zu lesen und ich bin wahnsinnig dankbar dafür. Und auch an dieser Stelle danke für über 200 5-Sterne-Rezensionen für mein Buch Mögest du glücklich sein auf Amazon. Auch das ist einfach unglaublich. Danke von Herzen dafür. Vielen, 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 vielen Dank. Und vielleicht hast du es auch schon mitbekommen, letzte Woche haben wir ein neues Programm eröffnet und zwar das Higher Self Home. Und das Higher Self Home ist mein absolutes Herzensprojekt, wo ich seit Jahren von träume, das zu veröffentlichen, und es ist jetzt veröffentlicht und es ist ein monatlicher Mitgliederbereich, den du dir so ein bisschen vorstellen kannst wie das Fitnessstudio für deine spirituelle und persönliche Weiterentwicklung, wo es jeden Monat einen Fokus gibt, auf den wir uns konzentrieren. Es gibt ein Live-Webinar, eine Q&A-Session, ein PDF, eine Meditation, ganz viel Bonus-Meditation, die du dir herunterladen kannst und wo du einen eigenen Bereich hast, wo du aufschreiben kannst, wofür du dankbar bist, was dein Erfolgserlebnis ist, was dein Monatsziel ist. Du hast das Forum, wo du dich austauschen kannst mit der Community und das Feedback, was wir bekommen haben, allein in der letzten Woche, ist so wundervoll und ich bin so dankbar auch hier für all diese Nachrichten, die mich auf Instagram per Mail und mein Team auch erreicht von Menschen, die schreiben, dass sie so ja begeistert sind von dem, was sie da jetzt haben mit dem Higher Self Home. Und ich freue mich riesig, wenn du dabei bist. Also melde dich einfach an. Wenn es dir nicht gefällt, du kannst dich jeden Monat wieder abmelden, ohne irgendwie sagen zu müssen, warum oder so. Du kannst dich einfach abmelden, wann immer du möchtest, weil mit dem Higher Self Home geht es mir wirklich darum, dass du einen Ort hast für deine spirituelle und persönliche Weiterentwicklung, der frei ist quasi für dich in deiner Entwicklung. Und deswegen haben wir es auch mit der Anmeldung und mit der Abmeldung so einfach wie möglich gestaltet. Das heißt, es gibt eigentlich überhaupt gar keine Hürde, außer ja, es gibt keine Hürde tatsächlich. Melde dich einfach an. Ich freue mich auf dich. Und genau, in diesem Monat ist der Fokus des Monats Urvertrauen. Und heute haben wir dann das erste Webinar auch dazu. Also ich nehme den Podcast gerade am Montag auf. Heute haben wir das erste Webinar dann dazu. Und genau, das dazu, Higher Self Home. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt geht es aber los mit dem Interview mit Stefanie Stahl. Und jeder ist beziehungsfähig. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Ich Ich freue mich so sehr, heute eine absolute Koryphäe auf ihrem Gebiet hier im Podcast zu Gast zu haben, und zwar die wunderbare Stefanie Stahl, die wahrscheinlich ganz viele von euch auch schon kennen. Und ich sage jetzt erstmal, hallo Stefanie, schön, dass du da bist.
Hallo Laura, schön bei dir zu sein.
Ich freue mich riesig. Wie geht's dir heute? Wo bist du gerade?
Ich sitze gerade in Trier, wo ich ja auch wohne. Das ist meine Wahlheimat, komme ja ursprünglich aus Hamburg, in meinem schönen Wintergartenbüro. Ja, und abgesehen davon, dass heute Montag ist, geht es mir eigentlich ziemlich gut.
bist du nicht so ein Montag? Es gibt ja so Menschen, die lieben Montage, und es gibt Menschen, die mögen Montage nicht so. Du gehörst ja eher zu Zweiterem, oder?
Absolut zu Zweiterem. Ich liebe eher die Freitage.
Aber bist du auch wirklich, also du hast ja auch dein eigenes Unternehmen, ne? Du bist ja auch selbstständig mit deiner eigenen Praxis, soweit ich weiß. Genau. Das heißt, du bist dann auch so, du machst am Wochenende auch Wochenende?
Ja, ich gehöre nicht zu den Workaholics. Okay. Also das muss ich ganz klar sagen, dass ich auch deutlich auch freizeitorientiert bin.
Ja, dann das muss ich noch ein bisschen lernen. Ich gehöre noch zur Ersteren. Ich freue mich riesig auf das Interview mit dir, und ich bin mir sicher, dass dich ganz viele Menschen, die den Podcast gerade hören, auch schon kennen und die sich unglaublich auf dieses Gespräch mit dir gerade freuen. Magst du dich trotzdem noch mal so ein bisschen vorstellen, deine Geschichte noch mal erzählen? Du hast ja gerade gesagt, du kommst ursprünglich auch aus Hamburg. Und wie bist du nach Trier gekommen? Was ist dazwischen passiert?
Also ich bin nach Trier gekommen wegen des Studiums. Ich hatte hier einen Studienplatz bekommen. Und dann hat es mir auch auf Anhieb hier gut gefallen, muss ich sagen. Meine Vorstellung war zwar immer, dass ich nach dem Studium zurück nach Hamburg gehe, aber ich habe relativ jung das erste Mal geheiratet, mit 26. Und obwohl mein erster Mann mir eigentlich versprochen hatte, dass wir danach nach Hamburg gehen, wurde er dann ziemlich bockig, als es um die Umsetzung ging. Und bald darauf war ich auch mit dem Studium fertig und habe dann hier in Luxemburg, das ist ja bei uns direkt an der Grenze, angefangen zu arbeiten. Ja, und irgendwie bin ich da ein bisschen klassisch hier hängen geblieben. Muss aber auch sagen, dass die Umgebung mir hier außerordentlich gut gefällt. Also viele wundern sich ja, warum bist du denn nicht zurück nach Hamburg? Das ist doch die viel tollere Stadt. Sicherlich ist Hamburg eine super Stadt. Aber die Umgebung hier, die Mosel, das ist alles sehr mediterran und sehr romantisch und wirklich einmalig. Das liebe ich schon hier.
Ja, das klingt wunderschön. Und du hast ja dann Psychologie damals studiert.
Genau, ich habe Psychologie studiert, und tatsächlich war ich nie angestellt, das muss man sich mal vorstellen. Ich habe nach dem Studium eine freie Mitarbeit in Luxemburg gehabt, also als feste freie Mitarbeiterin, habe dann auch relativ früh angefangen, Gerichtsgutachten zu machen. Das war für mich immer ein sicheres finanzielles Standbein, und habe aber auch von Anfang an als Psychotherapeutin gearbeitet. Und mit dem Bücherschreiben habe ich dann erst später angefangen. Da war ich schon Ende 30.
Und woher kam der Wunsch, damals Psychologie zu studieren? Hattest du immer schon so ein bisschen so diesen Faible dafür? Oder war es so, dass du selber einfach Themen bei dir hattest, wo du gesagt hast, vielleicht finde ich da in der Psychologie irgendwie eine Lösung? Oder, also meistens ist es ja gerade so, wenn man Psychologie studiert, dass man da persönlich irgendwie so einen Zugang zu hat. Wie war das bei dir?
Also bei mir war das Persönliche gar nicht der Fall. Ich habe mich immer brennend dafür interessiert, schon als Jugendliche, warum Menschen so ticken, wie sie ticken, und warum, also wo die Unterschiede sind. Also meine Mutter hatte damals die Psychologie heute abonniert, und zwar mit der ersten Ausgabe, und ich habe die immer verschlungen. Also mich hat es immer so interessiert, die Menschen zu verstehen, also so die Unterschiede. Und ich glaube, das merkt man auch in meinen Büchern. Ich habe da ja auch einen sehr strukturierten Ansatz und versuche, die Dinge immer aufs Wesentliche zu reduzieren und die wesentlichen Zusammenhänge zu erforschen. Und das ist, glaube ich, so meine Berufung und meine Leidenschaft, die ich so fühle. Dennoch ist die Psychologie ein bisschen in den Kinderschuhen. Wir haben viele verschiedene Ansätze, wir haben viele verschiedene Schulen. Und so diesen roten Faden zu finden, das ist eigentlich meine Leidenschaft, für die ich brenne.
Ja, das klingt super spannend. Du hast gerade gesagt, dich hat vor allen Dingen interessiert, herauszufinden, warum die Menschen so ticken, wie sie ticken. Mhm. Hast du da so ein bisschen eine Antwort drauf gefunden schon, wo du sagen würdest, das ist so der rote Faden, den du erkennst? Warum ticken wir, wie wir ticken? Gibt's da irgendwie so einen Schlüssel?
Ja, ich denke schon. Es geht im Wesentlichen eigentlich nur um drei Themen in unserem Leben. Und zwar auf der einen Seite um Bindung. Das heißt, wir sind alle Wesen, die in Gemeinschaften leben müssen. Wir können gar nicht ohne Bindung, ohne Menschen, andere Menschen überleben. Und wenn wir nach Bindung suchen, müssen wir irgendwie anerkannt werden. Ja, wir müssen angenommen werden. Deswegen haben viele Menschen auch so ein starkes Bedürfnis, oder wir alle haben ein mehr oder minder starkes Bedürfnis, von anderen Menschen anerkannt und angenommen zu werden. Damit einhergeht natürlich auch das Bedürfnis zu gefallen, wovon ja die ganze Modeindustrie und sonst was lebt. Und wenn ich mir heute so die ganzen Influencer angucke, da geht es ja fast immer um diese Themen Beauty, Mode und sowas. Ja, also dieses Bedürfnis zu gefallen ist sehr hoch. Auf der anderen Seite haben wir auch alle ein fundamentales Bedürfnis nach Autonomie und Selbstständigkeit. Hier geht es darum, was will ich, wo ist mein Weg, wo unterscheide ich mich von anderen, welche Richtung will ich einschlagen. Und all das, und das ist der dritte Punkt, von dem ich spreche, hängt zusammen mit unserem Selbstwertgefühl. Also ganz, ganz viel wird gesteuert von unserem Tun und Fühlen und Denken und Handeln durch unser Selbstwertgefühl. Das heißt, wir haben alle ein großes Interesse daran, unseren Selbstwert zu stabilisieren, also ein möglichst gutes Selbstwertgefühl zu haben. Und das sind eigentlich die drei Themen, um die sich auch alle weiteren psychologischen Themen ranken, beziehungsweise die allermeisten unserer größeren und kleineren Alltagsproblemchen.
Also es ist Bindung, Freiheit und Selbstwert. Das sind eigentlich so die drei Säulen.
Genau, du hast jetzt Freiheit anstatt von Autonomie benutzt, aber das geht schon in dieselbe Richtung. Denn Autonomie und Freiheit und Selbstständigkeit sind sehr eng miteinander verbunden.
Du hast ja jetzt gerade, also du hast schon diesen einen unfassbaren Spiegel-Bestseller geschrieben, der jetzt, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren in den Top 10 Spiegel-Bestseller-Listen ist.
Das ist nicht nur Top 10, ist Nummer 1. Ne?
Ist wieder die ganze Zeit
Jahr auf Wahnsinn, Nummer 1.
Wahnsinn, unglaublich. Das Kind in dir muss Heimat finden. Und du hast jetzt dein neues Buch geschrieben, Jeder ist beziehungsfähig. Ich würde gerne mit dir über dieses Thema Jeder ist beziehungsfähig sprechen, weil ich glaube, dass das so ein Thema ist, was auch viele hier so unglaublich interessiert, weil wir oder so viele gerade auch, ich sag mal, in meiner Generation und jünger, dass so das größte Schmerzthema auch ist, dieses Gefühl von irgendwie sind Beziehungen dann doch immer schwierig und man fühlt sich da manchmal auch so ein bisschen verloren drin. Sind es diese drei Themen dann auch sozusagen Bindung, Autonomie und Selbstwert, die es uns manchmal so schwierig machen, in einer Beziehung erfüllt zu sein, weil wir in diesen Themen nicht klar sind oder weil wir selber nicht genau, also es ist ja auch so ein bisschen so ein Wertekonflikt wahrscheinlich, ne? Auf der einen Seite wollen wir uns binden, auf der anderen Seite wollen wir aber auch Autonomie und gleichzeitig soll der andere uns bitte auch das Gefühl geben, wir sind unendlich wertvoll. Hängt es so ein bisschen damit zusammen, dass wir da auch so einen inneren Wertekonflikt haben?
Also ich denke, dass alle Beziehungen Probleme oder auch was gut läuft in Beziehungen sich genau auf diesem Hintergrund verstehen lassen. Es gibt ja, sagen wir mal so, Menschen, die gut in Beziehungen können, sei es Liebesbeziehung, Freundesbeziehung oder Arbeitsbeziehung, denen das relativ leicht fällt und die zum Beispiel auch eine recht zufriedene oder glückliche Partnerschaft haben, die sind normalerweise in einer guten Balance zwischen Bindung und Autonomie. Was heißt das? Das heißt, sie können einerseits sich anpassen, zuhören, sich einfühlen, mal Kompromisse eingehen, vertrauen. Und das sind alles so Fähigkeiten, die Bindung verlangt. Das sind Fähigkeiten, die wir drauf haben wollen, wenn wir uns binden wollen. Und auf der anderen Seite haben diese Menschen aber auch gute autonome Fähigkeiten. Was sind autonome Fähigkeiten? Für die Autonomie müssen wir erstmal wissen, was wir selber wollen. Das heißt, wir müssen auch unsere Bedürfnisse spüren. Und dann müssen wir Entscheidungen fällen. Wir müssen sagen, okay, ich will jetzt in die Richtung gehen, dahin will ich. Nun kann es ja sein, dass unsere Entscheidungen nicht immer allen gefallen oder unserem Partner nicht gefallen. Das heißt, ich muss mich auch mal durchsetzen können, ich muss diskutieren und argumentieren können und notfalls auch sagen können, weißt du was, ob dir das jetzt passt oder nicht, ich mache das trotzdem. So, und wer beides gut kann, also einerseits sich ganz gut selbst behaupten kann, auf der anderen Seite aber auch anpassungsfähig ist, der fühlt sich halt in einer Partnerschaft gebunden und frei. Und das ist so wichtig. sich einerseits gebunden zu fühlen und trotzdem das Gefühl zu haben, auch noch ein freier Mensch zu sein. Und die meisten Menschen, die irgendwie Probleme haben mit Partnerschaften, die haben so ein inneres, tiefes Programm, das ihnen häufig noch nicht mal bewusst ist, das lautet, entweder bin ich in einer Beziehung oder ich bin ein freier Mensch. Also die innerlich beides nicht so ganz unter einen Hut bringen können. Und dann suchen sie das Problem meistens im Außen. Das tun wir alle. Wir haben alle diese Neigung, unsere Probleme im Außen zu verorten. Das bedeutet konkret, sie denken, ah, die Frau engt mich ein oder der Mann engt mich ein. Dabei engen sie sich selber ein im Kopf, weil sie geneigt sind, sich viel zu sehr anzupassen und dem anderen alles recht zu machen. Und entweder tun sie das dann auch und sind immer lieb und artig und versuchen, alles richtig zu machen. Und irgendwann geht ihnen das gegen Strich und sie denken, irgendwie muss ich jetzt mal wieder mehr mein eigenes Ding machen. Und das kann sogar dazu dann irgendwann führen, dass sie sich vom Partner trennen. Oder, das ist die zweite Möglichkeit, und das sind die so überautonomen Typen, das sind die, die im Innersten eigentlich auch denken, wenn ich will, dass du mich liebst, muss ich alles richtig machen und muss mich dir anpassen. Die haben sich aber mehr auf die rebellische Seite geschlagen und die denken auf gut Deutsch, einen Scheiß muss ich. Und die halten immer dagegen. Das heißt, die versuchen ziemlich stur immer ihr eigenes Ding zu machen, sind ziemlich kompromisslos in Partnerschaften, lassen sich auch gar nicht so wirklich ein oft und sind eher so zu egoistisch. Und häufig ist es so, dass mehr Frauen eher zu überangepasst sind, also auf dieser angepassten Seite bleiben und zu wenig sich behaupten in der Partnerschaft und Männer eher sich zu viel behaupten, also zu autonom sind, zu sehr in der Autonomie und zu viel dagegenhalten und sich zu wenig anpassen. Wobei das einfach nur ein Trend ist. Es gibt genauso Frauen, die total autonom unterwegs sind und sich möglichst wenig einlassen und wirklich immer recht klar versuchen, ihr Ding durchzuziehen, genau wie es über angepasste Männer gibt.
Das ist so spannend. Also vor allen Dingen dieses, dass wir von unserem Gehirn ja wirklich oft dieses Entweder-Oder, ne? Entweder ich bin gebunden oder ich bin frei. Also es war für mich gerade auch nochmal so ein richtiger Aha-Moment, dass ja beides auch zusammen geht, solange es im Balance ist. Also das ist ja, was du gerade beschrieben hast, ist ja dann immer so ein Extrem, ne? Ich bin entweder so voll gebunden und ist ja fast schon so ein bisschen unterwürfig dann und mach's dem anderen total recht. Oder ich bin halt so rebellisch und behaupte mich in meiner Autonomie. Aber der Schlüssel ist die Balance zwischen beidem.
Das genau, ist super spannend, ja. Spannende ist, Laura, du kannst eigentlich so gut wie alle Beziehungsprobleme genau auf diesem Hintergrund reflektieren. Und das ist das, was ich dir am Anfang des Interviews sagte. Mich interessieren immer so die roten Fäden, ja. Denn wenn man einen roten Faden hat, dann kann man fast alles verstehen. Und was ich wirklich auf einer tiefen Ebene verstehe, kann ich auch verändern und lösen. Und diese Frage zwischen Anpassung auf der einen Seite und Selbstbehauptung auf der anderen, auf diesem Hintergrund spielen sich so gut wie alle Beziehungsprobleme ab, die ja an der Oberfläche oft so fummelig und kompliziert wirken. Ne? Wenn ich Leute in Beratung habe oder jeder kennt das, du kennst das auch entweder von dir selbst oder eine Freundin erzählt, da hat er das gesagt, habe ich das gemacht, hat er das gemacht. Dann könnten die stundenlange Geschichten erzählen und von den ganzen Aktionen und was alles passiert ist und was alles so widersprüchlich sich anfühlt und so weiter und so fort. Also ganz scheinbar ganz kompliziert, aber wenn man das auf den Grundriss mal analysiert, geht es eigentlich immer bei den Partnerschaftsproblemen um diese Themen von Bindung und Autonomie. Und wenn man das versteht, dann hat man eigentlich auch schon den Schlüssel zur Lösung in der Hand.
Wie kann dann die Lösung aussehen? Also was würdest du vorschlagen, wenn jetzt gerade jemand zuhört und denkt so, oh Mann, ja, da hänge ich voll drin. Also ich bin entweder der Rebell oder ich bin eben so in diesem, ich versuche es allen immer recht zu machen. Gibt es da auch einen roten Faden für die Lösung? Gibt es da etwas, wo du sagen kannst, da kann man ansetzen?
Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Also ich sage immer, die Selbsterkenntnis ist schon die Hälfte der Miete. Das heißt, wenn ich für mich erkenne, Mensch, so meine innere Balance ist eher so etwas zugunsten der Bindung gestört, das heißt, ich bin zu überangepasst, liegt es ja auf der Hand, dass ich genau die andere Seite ein bisschen trainieren sollte, die autonome Seite, also lernen sollte, selbstständiger zu werden, mal mehr zu argumentieren und vor allem als allerersten Schritt mal zu spüren, was will ich überhaupt selber? Denn da fängt es bei vielen Überangepassten schon an, dass sie sagen, ich weiß oft selber gar nicht so genau, was ich will. Ich fühle meine Bedürfnisse und Wünsche auch gar nicht so genau. Das heißt, die haben als Kinder schon gelernt, eigentlich immer ihre Antennen auszufahren und zu gucken, was wollen die anderen, was wollen Mama und Papa. Ich muss es denen irgendwie recht machen, ich muss mich anpassen, sonst haben die mich nicht lieb. Und dieses Programm wird ja mitgenommen ins Erwachsenenleben. Folglich brauchen sie auf der Anpassungsseite gar keinen Trainingsbedarf, aber auf der autonomen Seite mal wirklich zu spüren, was will ich, auch wenn sie mit anderen Menschen zusammen sind, mal sich selbst dabei noch zu spüren und nicht immer so reflexartig so in die Empathie zu gehen und gucken, was wird jetzt von mir erwartet und was will der andere. Also die dürfen ihre autonomen Fähigkeiten trainieren.
Eine Zwischenfrage da ganz kurz, weil ich kann mir vorstellen, wenn ich mich da reinfühle, wenn ich mich da rein denke in einen Menschen, der so ist, kann ich mir vorstellen, dass ja häufig der Grund, warum wir so handeln, zum einen hast du gerade gesagt, das ist ein Muster, was wir als Kind lernen. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir dann natürlich auch Angst haben, dass wir denken, wenn ich jetzt plötzlich autonomer werde, wenn ich jetzt plötzlich für mich einstehe, kann ich mir vorstellen, dass da ja aber auch so eine Angst da ist, dann zum Beispiel den Partner zu verlieren. Oder weil häufig ist es wahrscheinlich so, dass sich die beiden auch immer ganz gut treffen. So der eine, der vielleicht ein bisschen autonomer ist und der jemanden braucht, der eben sehr, es dem anderen recht macht. Und häufig ist es ja auch so, dass die Person, die es allen recht macht, jemanden braucht, der genau das Gegenteil ist. Und ist es in deiner Erfahrung auch so, dass zum einen da auch so eine Angst vor da ist, sich zu verändern? Also klar, es macht Sinn, diese Autonomie dann zu stärken. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch unglaublich verunsichernd ist am Anfang, wenn man so ein Programm 20, 30, 40, 50, 60 Jahre vielleicht schon laufen hat.
Ja, natürlich. Darum geht es ja. Es sind ja eigentlich so alte Programme und die lassen sich auch auf das Wesentliche reduzieren. Jemand, der überangepasst ist, hat normalerweise das Programm, wenn ich will, dass du mich liebst, dann muss ich deine Erwartungen erfüllen. Und genau daher kommen dann ja auch diese Ängste, die dann auftauchen, wenn ich deine Erwartungen nicht erfülle, dann könnte es sein, dass du mich verlässt. Und da ist es so wichtig zu reflektieren, dass eine Partnerschaft normalerweise nie daran kaputt geht, nur weil man auch mal eigene Wünsche sagt und dass man so ein bisschen Abstand auch zu diesem Kinderprogramm bekommt und für sich klar sieht, ach Mensch, eigentlich ist es auch sogar viel besser, wenn der andere auch weiß, woran er mit mir ist, weil dann bin ich ja irgendwo auch viel greifbarer und eigentlich auch spannender, weil überangepasste Alarmen ja manchmal auch in so einer Scheinharmonie. Und dadurch ist es manchmal auch ein bisschen wenig frisch in der Partnerschaft oder es ist irgendwie nicht so sexy, weil so ein bisschen Autonomie und Selbstständigkeit und eigener Wille ist ja auch attraktiv. Ich meine, alle Frauen können davon ein Lied singen, die genau auf diese autonomen Typen stehen. Warum stehen sie denn so auf sie? Weil sie es ungeheuer anziehend finden, dass sie eigentlich so ziemlich mal ihr eigenes Ding machen und eben gerade, weil sie so autonom sind. Und die Autonomen, die haben ja unheimlich Angst vor zu viel Hingabe. Die haben Angst, wenn ich jetzt einmal vertraue und mich anpasse, dann hat der andere zu viel Macht über mich. Und wenn er mich dann verlässt, dann sehe ich ja richtig alt aus. Und sie haben auch Angst vor zu viel Freiheitsverlust, weil sie meinen, wenn ich jetzt nicht voll dafür sehe, dass ich immer mein eigenes Ding mache, dann gehe ich hier unter. Und das sind natürlich alles so Kindergedanken und Gefühle, weil bei Mama und Papa mag das ja so gewesen sein, dass man sich wirklich viel anpassen musste. Und aber die Menschen haben meist noch nicht verstanden, so im tiefsten Inneren, wir sprechen dann ja auch vom inneren Kind, das innere Kind ist ja so ein Symbol für Kindheitsprägung, das innere Kind in diesen Menschen hat auf der tiefen Ebene noch nicht verstanden, dass man erwachsen ist und dass es heute ganz anders ist als bei Mama und Papa.
Wie kommen wir
dahin? Man lebt also noch eigentlich in seiner alten Realität der Kinder. Und diese Muster kann man wunderbar auflösen.
Und wie kommen wir dahin? Wie kommen wir zu diesem inneren Kind? Wie können wir unserem inneren Kind zu verstehen geben, hey, du bist erwachsen, so es ist alles gut und ja, das war ein Muster, aber wir wir lernen jetzt ein neues Muster quasi, was dann für die heutige Realität funktioniert. Was würdest du sagen, was kann man da am besten machen? Vielleicht auch Übungen zu Hause oder mit sich selber, um so diese Verbindung zu diesem inneren Kind wieder zu stärken oder vielleicht sogar zu heilen?
Ja, in meinen Büchern, ich habe ja auch zu jeder ist beziehungsfähig, beziehungsweise das Kind, ihr muss Heimat finden. Ich habe ja auch ein Arbeitsbuch geschrieben. Da kann man richtig reinschreiben und so. Und das ist wie Therapie zum Selbermachen. Da sind ganz viele Übungen drin. Das Wichtigste ist im ersten Schritt die Erkenntnis, was sind eigentlich meine Kindheitsprägungen? Vor allen Dingen auch in Bezug auf die Themen Bindung und Autonomie. Dass man sich tatsächlich mal Gedanken macht, wie war das eigentlich bei mir daheim? Inwieweit haben meine Eltern meine Bindungswünsche erfüllt? Habe ich mich geliebt gefühlt? Habe ich mich verstanden gefühlt? Habe ich mich gut versorgt gefühlt? Und inwieweit haben meine Eltern meine Selbstständigkeit und Autonomie gefördert? Haben sie mich unterstützt, selbstständig zu sein? Oder haben sie mich vielleicht zu viel behütet? Oder haben sie mich vielleicht auch zu wenig behütet und ich musste viel zu früh selbstständig sein? Eine wichtige Frage ist auch hier, durfte ich mich überhaupt ohne Schuldgefühle von meinen Eltern lösen? Oder habe ich heute noch das Gefühl, irgendwie bei ihnen sein zu müssen und gar nicht wirklich selbstständig sein zu dürfen? Und in diesem ersten Schritt kann man schon mal sehr genau erkennen, was hat mich eigentlich geprägt und was macht mein inneres Kind eigentlich aus? Und im zweiten Schritt ist es ganz, ganz wichtig, eine kleine Distanz zu diesem Programm zu finden. Also sich nicht völlig zu identifizieren. Das würde bedeuten, dass wenn ich zum Beispiel überangepasst bin und meine, jetzt muss ich wieder Ja sagen, jetzt muss ich mich wieder anpassen. Wenn ich mich dabei ertappe bei solchen Gedanken, ertappen ist ganz wichtig. Wenn ich mich nicht ertappe, dann läuft dieses Programm sozusagen automatisch ab. Also ganz, ganz wichtig ist, dass man sich immer wieder ertappt. Und wenn ich mich dann ertappe, sage, ach Mensch, jetzt wollte ich schon wieder reflexartig Ja sagen, obwohl ich ja eigentlich Nein meine, dann zu sagen, stopp, Moment mal, ich bin ja heute groß und die Welt da draußen ist nicht Mama und Papa. Und mein Partner oder meine Partnerin ist nicht Mama und Papa. Und natürlich ist es okay, dass ich auch meine eigenen Wünsche mit einbringe in die Beziehung und mein eigenes machen darf. Das ist jetzt natürlich ein bisschen kurz gefasst, Laura. Aber ich versuche es mal so Klar. zu formulieren, dass für deine Zuhörer jetzt schon mal so eine Idee entsteht.
Ja, das ist super. Ist es denn so, würdest du sagen, das Gefühl habe ich manchmal, dass wir uns Partner aussuchen, auch wenn ich das so beobachte bei Menschen, die ich kenne, dass wir uns Partner aussuchen, die uns eigentlich genau dabei helfen, das aufzulösen und uns genau das häufig so aufregt.
Ich würde es ein bisschen anders formulieren. Jetzt kommen wir mal auf das sogenannte Beuteschema zu sprechen. Es ist ja so, dass wir gerne nach unserer besseren Hälfte suchen. Und die bessere Hälfte ist ja meistens das, was wir selber nicht so haben. Das heißt, Frauen, die zum Beispiel eher überangepasst sind und zu sehr nach Bindung suchen, stehen ganz besonders auf diese autonomen Typen, weil die ja auch genau das präsentieren, was ihnen selber ein Stück weit fehlt, dieses Autonome. Und deswegen finden sie das ungeheuer anziehend. Und sehr autonome Männer haben oft ein Faible für diese lieben auch bindungssüchtigen Frauen oder so, ne, die so eine liebevolle Ausstrahlung haben, weil die wieder ein Stück weit das repräsentieren, was ihnen selbst fehlt. Und deswegen begegnen sich nicht selten zwei Pole in einer Partnerschaft. Und dann kommt ja auch noch die Beziehungsdynamik hinzu. Das heißt, je autonomer der eine sich verhält und desto mehr er immer wieder Distanz sucht und immer wieder versucht, sich so ein bisschen aus der Beziehung zu entfernen, desto mehr löst er ja im anderen einen Klammerimpuls aus. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Das heißt, meistens verschärfen sich dann diese beiden Fronten. Also je mehr der eine klammert, desto mehr läuft der andere davon. Je mehr davon läuft, klammert der andere. Und dadurch entstehen oft so ganz unheilvolle Beziehungsdynamiken, sodass der Autonome immer mehr die Trennung oder das den Ausweg sucht aus der Partnerschaft oder die Distanz. Und derjenige, der auf der Bindungsseite steht, natürlich umso mehr klammert, weil er totale Verlustangst hat, auch zu Recht. Ja, das löst ja ungeheure Verlustängste aus. Und das kann aber auch innerhalb einer Partnerschaft, können sich die Rollen manchmal vertauschen oder auch zwischen den Partnerschaften. Das sind wirklich Dynamiken. Aber alle Partnerschaften, die irgendwie so Beziehungsprobleme aufweisen, haben meistens das Problem, dass sie so unterschiedliche Nähe- und Distanzwünsche haben. Dass der eine immer mehr so auf seine Freiheit pocht und der andere eigentlich immer mehr was gemeinsam machen möchte und mehr Nähe herstellen möchte.
Du hast gerade gesagt, es gibt diese Momente, wo wir dann so eine Panik bekommen und so eine ganz akute Angst haben, den anderen zu verlieren. Mhm. Ich glaube, so Momente kennen wir alle. Hast du einen Tipp oder einen Ratschlag, was man am besten in diesen akuten Angstsituationen machen kann? Weil ich kenne das auch von mir, dass es in solchen Momenten so ist, da ist es unglaublich schwierig, in dieses sich selbst ertappen zu gehen, weil dann läuft ja wirklich so dieses Angstprogramm in einem ab. Und eine halbe Stunde später ist man dann meistens wieder klar und denkt sich, Gott, was habe ich denn jetzt gerade gemacht? Aber in diesem Moment ist es ja häufig so stark, gerade wenn das so alte Ängste sind, die da hochkommen. Hast du einen Ratschlag, was man wirklich in diesen akuten Angstsituationen in Beziehung machen kann, wo man dann manchmal auch Situationen natürlich zur Eskalation bringt, weil man Dinge sagt, die einfach in dem Moment total ja übertrieben sind aus dieser Angst heraus?
Ja, also mit akuten emotionalen Situationen ist es immer so, dass sie das Lösungswissen blockieren. Also alle starken Gefühle, das heißt starke Angst, Panik, Verzweiflung, totale Trauer, Verlustangst, aber auch Euphorie, also auch positive Gefühle, blockieren unser Lösungswissen im Gehirn. Das heißt, in dem Moment können wir nicht mehr vernünftig handeln. Das heißt, wenn wir so drauf sind, also wenn der Zug quasi schon abgefahren ist, hilft eigentlich nur ganz krasse Ablenkung und sich nicht weiter reinzusteigen. Am besten die Situation zu unterbrechen, wenn es irgendwie geht. Rausgehen, ablenken, irgendwas tun. Eiskalt duschen, einen halben Liter Wasser trinken, also irgendetwas tun, dass der Körper dieses Muster unterbricht. Weil in dem Moment, da hast du völlig recht, haben wir nicht mehr diesen Zugriff so richtig auf unser Erwachsenen-Ich. Und dann, wenn wir wieder unten sind, so wie du sagst, nach einer halben Stunde, wenn ich wieder unten bin, dann kann ich ja die Situation auch wesentlich klarer sehen. Also in einem Zustand, wo wir eigentlich ziemlich neutral und gelassen sind. Da sollten wir uns mal grundsätzlich Gedanken über die Partnerschaft machen, mal uns selbst reflektieren, den anderen, wer hat welchen Part hier eigentlich und uns sowas wie eine Meta-Haltung zulegen. Das heißt, eine übergeordnete Haltung, mit der wir besser gewappnet sind. Ja, mit der wir besser gewappnet sind, wenn es nächstes Mal wieder soweit ist. Und hier tut sich ja die wahnsinnig wichtige Frage auf an dieser Stelle. Warum geraten wir in dieser Partnerschaft vielleicht immer wieder in so dramatische Verlustängste? Hat es hauptsächlich etwas mit mir selbst zu tun? Das heißt, durch meine Kindheit habe ich sowieso ganz starke Verlustängste in mir und neige auch zu Eifersucht und immer wieder so Dramen, dass der andere mich verlassen kann, obwohl der andere mir gar keinen Anhalt bietet. Und wenn wir in dem Moment, wo wir ruhig sind und nicht so emotional aufgeregt, wissen wir vom Verstand her meistens die richtige Antwort und können sagen, ja, stimmt schon. Eigentlich, wenn ich mal ganz ehrlich bin zu mir selbst, könnte mir eigentlich kein Partner dieser Welt so richtig das Gefühl von Sicherheit geben, weil ich selbst das in mir trage. Und eigentlich macht mein Partner ganz viel dafür, dass er mir Sicherheit gibt. Aber irgendwas in mir braucht immer noch mehr Sicherheit und noch mehr Sicherheit und noch mehr Sicherheit. Wenn das die Erkenntnis dieser Analyse ist, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man an der Stelle an sich arbeitet und Zugang zu diesem inneren Kind bekommt und versucht, es an die Hand zu nehmen und zu heilen. Wie das geht, erkläre ich immer wieder in meinen Büchern. Es kann aber auch sein, dass das Ergebnis dieser Analyse ist, dass ich an einen Partner geraten bin, der sich tatsächlich nicht wirklich auf die Beziehung einlässt und der tatsächlich sowas wie Bindungsangst hat und wirklich sehr viel dazu tut, dass ich völlig berechtigt immer wieder diese Angst aufweise, weil er mich wirklich objektiv gesehen immer wieder enttäuscht. Er ist unzuverlässig, er hält nicht sein Wort ein, er eiert um Verabredungen rum, er legt sich nicht fest und so weiter und so fort. Dann muss ich mich natürlich mit der Frage beschäftigen, warum will ich an diesem Partner festhalten? Und wo ist eigentlich mein Defizit, dass ich da nicht loslassen kann? Denn wenn ein Partner, der im Grunde genommen unter Bindungsangst leidet und sich nicht wirklich einlässt auf die Beziehung, Wenn dieser Partner nicht bereit ist, an sich zu arbeiten und sagt, ja, stimmt, ich muss da mal ein bisschen gucken, irgendwie habe ich da sowas wie Bindungsangst und da muss ich mal an mir arbeiten. Also wenn der sagt, nö, habe ich nicht und überhaupt lass mich mit deinem Psychokram zufrieden, dann steht man auf verlorenem Posten. Dann muss man sich entweder unterwerfen und diese miserable Beziehungsqualität irgendwie hinnehmen oder man muss sich trennen. Denn mit Menschen, die sich nicht wirklich einlassen, also Bindungsängstliche, die zu autonom sind, die sind auch die Alleinherrscher über Nähe und Distanz in der Beziehung. Die machen radikal ihr eigenes Ding. Also die sind eben überautonom. Ne? Deren innere Balance ist zu uns Autonomie. Das heißt, das ist das Gegenteil von angepasst. Die machen sehr, sehr stur ihr eigenes Ding und sind normalerweise auch radikal kompromisslos. Und mit so jemandem kann ich keine Partnerschaft führen.
Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis, weil es kann ja schon manchmal passieren, dass man denkt so, ich muss an mir arbeiten, ich muss an mir arbeiten, ich muss an mir arbeiten. Aber wenn man dann, was natürlich auch stimmt, weil vieles, wahrscheinlich 80% liegen natürlich auch an einem selbst, aber in der Beziehung sind es einfach zwei. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt da, dann irgendwann auch so ehrlich zu sein und zu sagen, also sich auch dann abzugrenzen, oder? Und bewusst zu sagen, nein, das ist nicht, wie ich meine Beziehung führen möchte. Und
Laura, die Sache liegt ja noch viel fataler, ehrlich gesagt. Also ich beziehe es jetzt mal ein bisschen auf dieses typische Mann-Frau-Beispiel. Also wenn, sagen jetzt mal, die Frau ist jetzt eher so in dieser klammerigen Position, der Mann ist eher autonom, obwohl es wirklich auch umgekehrt geht. Ich gebe ja auch Seminare zu dem Thema. Ach, übrigens, demnächst in Berlin, fällt mir ein. Ach, krass. Bist du aus Berlin?
Ja, genau. Ja. Wann bist du da?
Im August, letztes Augustwochenende bin geil. Ich in Berlin. Cool. Steht auch auf meiner Homepage, stephaniestahl.de. Da sind auch noch ein paar Plätze sogar frei für Berlin.
Ja, mega genau. Cool. Ja. Spannend. Ja. Okay, tue ich in die Shownotes, verlinke ich auf jeden Fall.
Ja, aber was mir jetzt, was ich eigentlich sagen wollte, wie gesagt, auf Seminaren habe ich beide, Männer wie Frauen, von der einen und von der anderen Seite, aber bleiben wir mal denn bei dem Beispiel, die Frau klammert und der Mann läuft immer wieder davon, dann ist es ja nicht so, dass die Frau sich ehrlich eingestellt, der Typ hat Bindungsangst und ich muss mich jetzt mal trennen. Im Grunde ist es anders. Sie weiß das sogar, aber sie kommt nicht von ihm los. Und das ist das Problem, ja. Sie will unbedingt genau diesen Typen einfangen, ja, der ist so gefühlt die letzte Cola in der Wüste, ja, wie wenn es keine anderen Männer gibt. Und das hängt dann ganz stark auch mit dem Selbstwertgefühl zusammen. Und das darf man so verstehen. Diese Menschen, die einen mal nah ranlassen, wieder wegstoßen, ranlassen, wegstoßen, ja, die kränken einen ja immer wieder. Es ist immer wieder eine Schlappe fürs Selbstwertgefühl. Ja, das fühlt sich ja Aua an. Ne? Aua, er will mich nicht. Ne? Und so weiter und so fort. Und im tiefsten Inneren, also das Kind in einem, denkt nicht, der hat Bindungsangst, sondern das Kind in einem denkt, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht schön genug, ich bin nicht toll genug, ich bin nicht sexy genug, was auch immer. Und dann will man unbedingt, das ist so ein blöder Instinkt in der Natur, genau diesen Menschen von sich überzeugen. Und eigentlich kämpft man wie blöd um sein Selbstwertgefühl. Ja, genau dieser Typ, der ihn immer wieder gekränkt, verletzt hat und so weiter, der soll einem diese Wunde verbinden, die er ihm, ja, einem selbst zugefügt hat, der soll also quasi Täter und Arzt in Personalunion sein und jetzt einem die Wunde wieder verbinden, die er einem zugefügt hat. Und das sieht dann in der Fantasie dieser Frauen so aus, dass er sich irgendwann zu seinen großen Gefühlen bekennt und sagt, ach Mensch, was war ich für ein Idiot. Ich bin immer von meinen großen Gefühlen von dir davongerannt und jetzt ist mir doch klar, du bist meine große Liebe und bitte, bitte heirate mich. Und dann denken sie, dann werden sie erlöst, ja, und dann wäre alles wieder gut. Also im Grunde genommen geht es ganz, ganz viel auch um den Kampf um das eigene Selbstwertgefühl.
Ja, dieses Bild, was du gerade schaffst, ich kann das so gut nachfühlen und ist auch wirklich so ein, was ich so oft beobachte, kennen wir alle. Wir alle haben, glaube ich, so eine Freundin oder so oder auch einen Freund, der in so einer Beziehung ist, wo alle drumherum sagen, bitte schick den oder die endlich in die Wüste und diese Person aber immer wieder und immer wieder und immer wieder dahin zurückkehrt. Was können wir
Weißt du, wenn ich dazu noch was sagen darf, ja, klar. Wer auf dieser Seite steht, dass er sich so abhängig fühlt, ja, also völlig so innerlich so aus der Balance ist in dieser Abhängigkeit, der kämpft ja im Grunde um seine Autonomie, weil er hat ja null Einfluss, ja, der andere macht im Grunde was er will. Also will man unbedingt Kontrolle herstellen über die Situation und man kämpft natürlich auch wie blöd um die Autonomie. Nur man zieht den Kampf von der völlig falschen Richtung auf, weil man wird ja nie Kontrolle wirklich über den anderen gewinnen. Wir können, wenn überhaupt, eine Kontrolle über uns selbst bekommen, ja, aber über den anderen nicht wirklich. Das heißt, anstatt die Kontrolle über genau diesen einen Menschen zu bekommen, sollten wir lieber genau diesen Menschen loslassen, damit wir wieder die Kontrolle über unser Leben bekommen. Denn in dem Moment, wo wir loslassen, dann haben wir ja wieder Autonomie. Denn ganz viele der Betroffenen, denen geht's gut in vielen Lebensbereichen. Die haben einen guten Job, die haben einen netten Freundeskreis und so weiter und so fort. Ne? Nur dieser eine Typ oder diese eine Frau, die treiben sie in den Wahnsinn. Und dann wollen sie darüber Kontrolle bekommen. Und die beste Kontrolle wäre loszulassen. Weil alle anderen Bereiche funktionieren ja ganz gut im Leben. Und da muss man sich natürlich aber auch dieser Angst vor dem Alleinsein wiederum stellen.
Ja. Wie können wir das Selbstwert stärken? Was kann man tun, weil du meinst ja, ne, am Ende geht es darauf zurück, dass wir das Gefühl haben wollen, wir sind wertvoll, dass uns jemand sagt, so, ich liebe dich doch, und damit dann endlich dieses Gefühl von diesem mangelnden Selbstwert erfüllen. Wie können wir dieses Selbstwertgefühl in uns selber stärken?
Also die häufigste Ursache, wenn wir so das Gefühl haben, unser Selbstwert ist sehr labil und ich zweifle viel zu oft an mir und kann mich eigentlich nicht so richtig leiden. Normalerweise haben wir das aus der Kindheit übernommen. Das heißt, wir haben auf irgendeine Weise zu wenig von unseren Eltern die Botschaft erhalten, wir lieben dich genauso, wie du bist. Also nicht, wir lieben dich um den Preis, dass du dich so verhältst, wie wir es von dir erwarten, sondern wir lieben dich als eigenständiges Wesen, auch mit deinen Fehlern und Macken, sondern genauso, wie du bist. Und am besten kann man den Selbstwert heilen, indem man sich ganz, ganz bewusst macht, sich das nochmal so vor Augen führt und sagt, Mensch, ja, dadurch habe ich ja eigentlich so blöde innere Programme bekommen. In der Psychologie sprechen wir auch von Glaubenssätzen. Das sind so Glaubenssätze oder innere Programme, wie ich bin nicht okay oder ich genüge nicht oder ich bin nichts wert. Und meistens gehen die auf die Kindheit zurück. Und wenn man sich diese Situation nochmal vor Augen führt, dann müsste man ja eigentlich erkennen, ach Mensch, wenn meine Eltern mich so behandelt haben, aus welchen Gründen auch immer, weil sie vielleicht ein bisschen überfordert waren und vielleicht haben sie auch ganz vieles richtig gemacht, aber so in einem Punkt, Mensch, da habe ich echt einen mitbekommen, dann war das ja eigentlich der Fehler meiner Eltern. Die waren da wohl an der Stelle ein bisschen überfordert oder was auch immer. Aber eigentlich sagt das doch über meinen Wert als Kind überhaupt nichts aus. Und so ist es ja bis heute. Was sagt es denn wirklich über meinen Wert aus, ob jemand sich in mich verliebt oder nicht, oder jemand mich haben will oder nicht, das sagt gar nichts über meinen Wert aus. Weil ein anderer möchte mich vielleicht haben und der will mich vielleicht nicht haben. Also wir können ja unseren Wert nicht ständig uns durch andere Menschen spiegeln lassen. Aber genau darauf sind wir konditioniert. Von Kindesbeinen an leben wir in diesem sogenannten gespiegelten Selbstwertempfinden. Das heißt, wir machen uns viel zu sehr davon abhängig, was andere Menschen uns zurückspiegeln. Und es stärkt unheimlich den Selbstwert, sich aus dieser Spiegelung ein Stück weit zu lösen und sich tatsächlich darauf zu besinnen, auf seine eigenen Gefühle, auf seine eigenen Gedanken und auf das, was einen tatsächlich ausmacht. Das ist jetzt natürlich leichter gesagt als getan, aber ich weiß aus von meinen Lesern und Leserinnen, dass das wirklich möglich ist, wenn man durch diesen Prozess der Reflexion mal geht. Und dazu leite ich halt sehr, sehr konkret auch an in meinen Büchern.
Ja, man muss sich halt hinsetzen, gell? Man muss es halt machen. Das ist immer so dieses, oft reicht es ja nicht, es nur so einmal zu hören und auf so einer rationalen Ebene zu verstehen, sondern es braucht, glaube ich, genau diese Reflexion oft, ja. Absolut. Würdest du sagen, dass Vergebung in diesem Prozess auch eine wichtige Rolle spielt?
Von wem? Also wem soll man vergeben?
Den eigenen Eltern zum Beispiel?
Würde ich jetzt nicht als Vordergrund sehen. Ich weiß, dass es Ansätze gibt, die das so sehen. Es geht erstmal um die Erkenntnis, ganz klar zu trennen. Also nehmen wir mal an, ich mache jetzt mal ein bisschen krasseres Beispiel, um es anschaulich zu machen. Mhm. Nehmen wir mal an, das sind Eltern, die haben Bindungsschaden und die misshandeln ihr Kind und sie vernachlässigen es. Jetzt mal als krasses Beispiel. Dann ist ja klar, dass die Eltern den Schaden haben und nicht das Kind. Na, bei anderen Eltern, ja, mit anderen Eltern wäre dieses Kind gut behandelt worden. Die Eltern hätten dieses Kind geliebt. Das heißt, es waren die Eltern, die die Fehler gemacht haben und nicht das Kind. Und das meine ich mit dem gespiegelten Selbstwert. Wenn ich solche Eltern hatte, die mich misshandelt haben, dann denke ich als Kind, ich bin schlecht, ich bin verkehrt. Ja, Kinder nehmen ja alle Schuld auf sich, geht auch gar nicht anders. Und als Erwachsene denken sie das immer noch. Und wenn sie sich mal krass vergegenwärtigen, dass sie mit anderen Eltern ein völlig anderes inneres Programm hätten, weil sie sind ja völlig unschuldig auf die Welt gekommen. Also die Eltern haben ja den Mist gebaut, nicht die Kinder. Und je tiefer man sich das mal wirklich, wirklich vergegenwärtigt auf einer tiefen gefühlten Ebene, desto mehr kann man sich lösen von diesen elterlichen Vorgaben. Ob man dann seinen Eltern vergeben möchte, das sei jedem anheimgestellt. Aber ich bin nicht dafür, dass man sofort mit der Vergebung anfängt, weil das große Problem ist dann, und das war schon immer das Problem in der Kindheit, dass man nicht nur sein eigenes Päckchen von den Eltern zu tragen hat, sondern die Schuld der Eltern gleich noch mitträgt, indem man ihnen vergibt. Dabei geht doch die Schuld der Eltern eigentlich zu den Eltern. Also die Eltern müssten sich doch bei den Kindern entschuldigen und nicht umgekehrt. Also die Eltern müssen doch sagen, es tut mir leid. Ich war damals überfordert und ich übernehme die Verantwortung dafür. Ich habe Mist gebaut. Und nicht, dass die Kinder, die sowieso schon einiges zu tragen haben, dann auch noch die schwere Arbeit auf sich nehmen und sagen, ich vergebe euch. Das kann natürlich irgendwann ein natürlicher Prozess sein. Und das ist dann wunderbar, wenn der entsteht. Aber den als Anspruch zu erheben von vornherein, finde ich unangemessen.
Ich habe im Podcast immer Fragen, die ich jeden von meinem Gast stelle, allen meinen Gästen stelle, die ich dir auch gerne stellen wollen würde. Und die erste Frage bezieht sich darauf, dass wir uns vorstellen, du hast ein wunderschönes Leben. Du schreibst noch ganz viele ganz tolle Bücher und machst noch ganz viele tolle Kurse und Seminare. Und irgendwann kommt aber dieser Tag, wo du 150 Jahre alt bist und kurz davor bist, diese Welt zu verlassen. Und es gab dann leider ein technisches Problem und all deine Bücher sind gelöscht worden, all deine Programme sind gelöscht worden. Also es gibt quasi nichts mehr von all dem, was du erschaffen hast. Aber ich würde an diesem Tag zu dir kommen und würde dir ein weißes Blatt Papier geben und dich bitten, auf dieses weiße Blatt Papier deine drei Weisheiten aufzuschreiben. Wenn sonst nichts von all deiner Arbeit zurückbleiben würde, was würdest du wollen? Was wären drei Weisheiten, die du den Menschen mitgeben wollen würdest?
Oh, Laura, das ist eine Frage. Wenn ich den vorher geschrieben hätte, hätte ich einen Tag drüber nachgedacht. Ey.
Das ist das Schöne, wenn es ganz intuitiv
sagen,
kommt. Ich würde
sagen, mach dir Liebe, das Leben, das fällt mir jetzt spontan ein. Also mach dir nicht so viel Kopf und denk nicht über deine Selbstdarstellung nach, sondern lebe einfach.
Wunderschön. Gibt es ein Motto oder ein Lebensratschlag, nach dem du lebst? Irgendwie was dir mal jemand gesagt hat, was total mit dir resoniert hat?
Ja, da zitiere ich immer gern meinen Vater, der leider recht früh verstorben ist, da war ich erst 24, aber der hat immer gesagt, wem soll das schlechte Leben nutzen?
Ja, geil. Sehr cool, sehr weise. Also,
mit dem Spruch bin ich aufgewachsen und das dürfte auch ein Grund dafür sein, dass ich vielleicht nicht so ein Workaholic oder so bin, sondern tatsächlich auch mein Leben genieße.
Wunderschön, den nehme ich mir jetzt auch mal mit. Danke an deinen Papa. Gibt es ein Buch, abgesehen von all deinen wunderbaren Büchern, gibt es ein Buch, was du mal gelesen hast, was dir geholfen hat oder was dich inspiriert hat?
Oh ja, da gibt es ganz viele Bücher, die mir gut gefallen und die mich inspirieren. Ich mag den Björn Süfke gern. Björn Süfke ist ja schon ein lustiger Name. Der hat das Buch Männerseelen geschrieben. Und ich finde, dass der unheimlich klug und einfühlsam und vor allen Dingen auch sehr verständlich. Also das ist auch für Laien sehr gut lesbar. So eigentlich den Mann erklärt, ja. Schönes Buch.
Cool, super. Den verlinke ich auch in den Shownotes. Stefanie, an dieser Stelle, ich danke dir von Herzen für all dein Wissen, das du gerade mit uns geteilt hast, dafür, dass du da ja wirklich so wichtige Dinge in die Welt bringst über deine Bücher, über deine Seminare und du damit so vielen Menschen einfach hilfst, gesunde Beziehungen zu sich zu haben, zu sich selber zu haben. Gibt es irgendwas, was dir gerade noch auf dem Herzen liegt, etwas, was du noch sagen möchtest, so als abschließendes Wort?
Wo du gesagt hast, vielen Menschen helfen, fällt mir gerade ein, dass wir hier auch ein super Team habe ich hier in meiner Praxis und wir bieten auch sehr gerne Beratung über Telefon oder Skype an. Also wenn jemand Lust hat auf individuelle Beratung, kann er sich gerne hier melden und was ich auch noch mitgeben möchte, dass eigentlich fast jedes Problem lösbar ist, wenn man sich auf den Weg macht. Und viele Dinge, die scheinbar so kompliziert sind, sind am Ende ganz einfach. Und das weiß ich von ganz vielen meiner Leserinnen und Lesern, dass sie wirklich auch flott auf ihre eigene Lösung gekommen sind und jetzt ein viel leichteres Leben haben.
Wunderbar. Ich danke dir von Herzen. Ich werde deine Bücher in den Shownotes verlinken. Ich verlinke deine Webseite auch für alle, die zu dem Seminar in Berlin. Hast du noch andere Seminare dieses Jahr in Deutschland?
Oh ja, ich habe einige Seminare. Ich habe jetzt im Juli noch eins in der Nähe von Mainz. Das ist so meine Seminarheimat, steht auch auf meiner Homepage. Könnte sein, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, da sind auch noch Plätze frei. Und ansonsten immer mit meiner Homepage in Verbindung bleiben. Es laufen dieses Jahr noch einige Seminare.
Super. Ja, da bin ich mir sicher, da werden bestimmt ein paar jetzt aus dem Podcast vorbeischauen. Und ich danke dir von Herzen. Vielen, vielen Dank, dass es dich gibt. Danke für das wunderbare Gespräch. Und ich wünsche dir alles Gute und freue mich auf alle weiteren Bücher, die von dir noch kommen werden. Ich danke dir.
Vielen Dank, Laura. War super nett, mit dir zu sprechen. Danke dir.
Dankeschön. Ich hoffe sehr, dass dir das Interview gefallen hat und dass du genauso viel wie ich aus diesem Interview für dich mitnehmen konntest. Wie gesagt, du findest alle Links zu den Terminen, zu dem Buch, zu Stefanie Stahl in den Shownotes. Klick dich da auf jeden Fall durch. Und wie immer würde ich mich unendlich freuen, wenn du dir einen Moment Zeit nimmst und bei mir bei Instagram vorbeischaust, @LauraMarlinaSeiler, und unter dem Post von heute teilst, was du für dich mitgenommen hast aus dieser Podcast-Folge, ob sie dir geholfen hat, was dein größter Aha-Moment war oder wo es bei dir Klick gemacht hat, was du jetzt vielleicht verändern möchtest in dir, in deiner Beziehung. Und ich freue mich einfach riesig immer über diesen Austausch bei Instagram und ich finde es wunderschön, da auch dann dein Gesicht zu sehen und zu sehen, ja, wie es dir geht, dass du den Podcast hörst, dass es dir gefallen hat, und da freue ich mich drauf. Also schau vorbei, @LauraMarlinaSeiler, und ja, diese Diskussion dann immer und der Austausch mit der Community ist wundervoll und wertvoll. Also danke, dass ihr da auch immer so fleißig dann postet und kommentiert. Das ist wunderbar. Und genau, ansonsten Higher Self Home ist jetzt geöffnet. Du kannst dich anmelden, dein monatliches Fitnessstudio für deine spirituelle und persönliche Weiterentwicklung. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen. Und wie immer, den Spiritual Sunday gibt es auch kostenlos. Jeden Sonntag ein Live-Webinar, wo du dich natürlich anmelden kannst. Und genau, falls du noch tiefer gehen möchtest, kann ich dir natürlich auch empfehlen, die Rise Up and Shine University zu machen, wo wir tatsächlich auch eine ganze Woche uns mit dem Thema innere Kindheilung, Vergebung, Vergangenheit loslassen beschäftigen. Das heißt, wenn du da gerne nochmal tiefer begleitet werden möchtest, dann komm in die Rise Up and Shine University, auch da freue ich mich auf dich. Und ich wünsche dir jetzt einfach einen wundervollen, grandiosen Tag. Es ist so schön, dass es dich gibt. Du bist ein Geschenk für diese Welt. Und danke, dass du dein Licht in die Welt bringst. Danke, dass du einfach du bist. Und danke, dass du dich weiterentwickelst und wächst und ja, einfach dein Leben genießt. Es ist wundervoll, dass es dich gibt. Danke für dein Sein. Du bist ein Geschenk für die Welt. Und rock on und namaste, deine Laura.